Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und ich glaube, es gibt keine Frage, worüber wir in dieser Folge reden müssen. Natürlich der Angriff auf den Iran durch das amerikanische und das israelische Militär, die Operation Epische Wut, so nennen es die Amerikaner, oder Brüllender Löwe, wie es die Israelis nennen, bei dem der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, und Dutzende Führungsriegen auch des Militärs und der Führung des Iran ausgeschaltet worden sind in den ersten Stunden. Und Jeff, bevor wir darauf eingehen, deine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, du bist gesundheitlich ein bisschen nicht ganz so fit. Ich hoffe, du hältst das durch für diese Folge, aber wie der Zufall es will, trifft es sich da ganz gut, dass wir bei dieser Folge einen alten Bekannten bei Amerika, wir müssen reden, begrüßen können, sozusagen die vorletzte Folge von der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hatten wir ihn schon zu Gast, Kai Küstner von Streitkräfte und Strategien. Wir sind zufällig gemeinsam gerade unterwegs und deswegen bist du hier da, um uns zu unterstützen. Vielen Dank, herzlich willkommen.
Es ist immer eine Ehre, bei euch zu sein. Und es ist tatsächlich, glaube ich, 2 Wochen her ungefähr, ne?
Ja, also ganz genau, 2 Wochen, ja.
Du wirst sozusagen ein regelmäßiger Gast. Wir haben dich immer gerne dabei. Aber es gibt natürlich so viel hier auch einzuordnen. Und wir wollen gar nicht auf diese aktuellen Entwicklungen dieser Militäroperation, dieses Krieges eingehen. Das können wir auch gar nicht leisten, denn es ändert sich stündlich die ganze Lage, die ganze Situation, was da passiert, welche Auswirkungen es hat. Wir wollen eher in dieser Folge einen Schritt zurückgehen und über die Hintergründe und vielleicht auch die Motivation gerade von US-Präsident Donald Trump eingehen, warum er nun jetzt doch, nachdem es sich ja natürlich durch diesen massiven Militäraufmarsch in den vergangenen Monaten schon angedeutet hatte, dass es in die Richtung gehen könnte, aber in dem Moment, in dem das dann wirklich losgegangen ist, am Samstagmorgen, Jeff, war es doch schon auch eine Überraschung.
Also ein Schock, ehrlich gesagt. Ich erinnere, wenn wir über die Sicherheitskonferenz sprechen, das Iran war nur ein Zeitenthema, nicht ein großes Thema. Insofern, wir haben gesehen über die letzten paar Wochen, paar Monate, dass es kam immer mehr also die Flugzeugträger in der Mittelosten. Es war schon länger, also Trump hat auf Truth Social die Protester, die Demonstranten in Iran gesagt, dass er würde helfen, help is on the way, aber dann so war ein bisschen mehr zurückhaltend. Es kam dann über Gespräch um das Atomprogramm, aber ehrlich gesagt, und wir haben schon, müssen wir auch sagen, am Anfang Januar, also ein bisschen Déjà-vu von der Situation in Venezuela, das haben wir schon gesehen, als die ganze Militär auf die Küste von Venezuela gesammelt hat und dann ein bisschen ein Will-he-won't-he-Moment mit viel Druck von der USA, aber trotzdem ein Schock, als das tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, auch dieses Mal auch gab es viele, ja, ein Gefühl, dass vielleicht war das nur eine Strategie, ein bisschen Drohung auszulösen. Es gab so Gespräche in Genf. Aber deswegen, also ich finde immer trotzdem, trotz der Realität der Attacke war schockierend.
Und es ist ja auch wirklich eben nicht dieser chirurgische Eingriff, den wir in Venezuela gesehen haben, eine kurze, schnelle, erfolgreiche Militäroperation und dann wieder raus und dann legt sich der Staub wieder, sondern in diesem Fall, und Präsident Trump hat es ja selber auch schon angekündigt, das könnte noch Wochen dauern und es ist ein groß angelegter militärischer Angriff, denn es geht eben nicht nur um einen Enthauptungsschlag, sondern wirklich um einen Regimewechsel, den vor allen Dingen Trump und Netanyahu da vorantreiben wollen. Und das Interessante ist eben auch, dass es ein Militärschlag ist aus der Luft und mit Cyberangriffen auf den Iran. Und man muss es rein vom Operativen her auch, wie bei Venezuela auch schon, natürlich anerkennen, wie erfolgreich da auch die Vorarbeit geleistet worden ist. Also der CIA hat wieder einmal ganz genau gewusst, wo sich Ayatollah Ali Khamenei aufgehalten hat, wo die Präzisionsbomben hingelenkt werden müssen, damit dieser Schlag so erfolgreich ist. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, wie wir die Motivation erklären können, die Trump dahinter hat, ich glaube, er hat sich auch selber so ein bisschen da reinmanövriert mit dieser Ankündigung, Jeff, wie du sagst, help is on the way. Wir haben diese Proteste gesehen Anfang des Jahres, die blutig niedergeschlagen wurden Wir wissen immer noch nicht, die Rede ist von mehr als 20.000, vielleicht sogar 30.000 Opfern. Und das ist dieses Fenster, Window of Opportunity, glaube ich, das Trump gesehen hat, vor allen Dingen aber auch Netanyahu, würde ich sagen, der gesehen hat, er kann den Präsidenten dahin bewegen und drücken und ihm ins Ohr flüstern und sagen, du hast hier die historische Chance, du hast hier die Möglichkeit, so stelle ich mir das zumindest vor, dass er ihm gesagt hat, hör mal, kein Präsident vor dir hat das gewagt, du hast jetzt die Möglichkeit, hier ein für alle Mal dieses Regime zum Fall zu bringen. Und das ist etwas, was Netanyahu selber ja seit Jahrzehnten immer wieder fordert. Er hat dieses Foto veröffentlicht, auch wie er mit Trump telefoniert in den ersten Stunden dieser Operation, dieses Angriffs. Und hat ein Buch auf dem Schreibtisch liegen, Allies at War. Das ist ein Klassiker über die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, die gegen Hitler-Deutschland gekämpft haben. Und die Botschaft ist irgendwie, dass er sich auf dieser einen Stufe wahrscheinlich sieht, wie Churchill im Kampf gegen das absolute Böse. Und auf dieser Ebene sieht er eben, glaube ich, sieht Netanyahu sein Land und hat die USA da jetzt quasi mit an Bord geholt.
Und offenbar hat ja der saudische Kronprinz auch ein bisschen eingeflüstert, hat US-Medien zufolge Trump mehrmals angerufen und ihn zum Angriff gedrängt. Also Saudi-Arabien, ja der Erzfeind Irans eigentlich in der Region, fand ich auch eine interessante Meldung. Ironischerweise nochmal zu diesem in Anführungsstrichen chirurgischen Angriff. Die USA haben ja so das gesamte militärische Arsenal irgendwie genutzt, also die B-2-Tarnkappenbomber, die sie auch schon bei dem 12-Tage-Krieg, wie er im Nachhinein genannt wurde, im Juni vergangenen Jahres genutzt wurde, um das iranische Atomprogramm anzugreifen. Tomahawk, Cruise Missiles und ironischerweise übrigens auch iranischen Drohnen nachempfundene US-Drohnen. Also die haben sie quasi nachgebaut und in diesem Angriff genutzt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Iran sei mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden, aber fand ich ein interessantes Detail. Und ich fand auch interessant bei dieser Ansprache von Trump, was er so angeführt hat an Gründen für diesen Angriff, denn darüber reden wir ja gerade, warum jetzt. Also klar, iranisches Regime oder Iran allgemein gerade in einer sehr schwachen Position, weil die Alliierten, Hisbollah in der Region, Syrien ist gefallen oder Assad, das Assad-Regime war gefallen. Also schien die Gelegenheit in der Hinsicht günstig und Trump hat ja alles Mögliche angeführt. Also er hat das iranische Atomprogramm angeführt, wo er eigentlich schon behauptet hatte, das sei schon komplett ausgeschaltet, war es aber offenbar ja nicht. Dann natürlich das Missile-Programm, also das iranische Raketenprogramm, was ja auch den Europäern Sorgen macht, dass iranische Raketen irgendwann Europa erreichen könnten und was natürlich die Region tatsächlich in Unruhe versetzt hatte. Und dann kam ja noch dazu dieser Regime-Change-Aspekt, also dass er gesagt hat, so Iraner, wir ebnen euch da quasi jetzt den Weg, aber den Rest müsst ihr alleine machen. Womit er ja auch gleich gesagt hat, wenn es schief geht, ist das jetzt dann nicht meine Schuld, sondern dann habt ihr Iraner es vermasselt, um das jetzt mal in sehr krassen Worten auszudrücken.
Ich frage mich auch, ob vielleicht es gab ein bisschen ein persönlicher Grund für das auch mindestens im Hinterkopf vielleicht, wenn wir erinnern, nach dem Versuch, der Mordversuch an Trump in 2024, als er bei einer Wahlveranstaltung war. Und es kam dann raus, dass die Biden-Regierung hat Informationen, dass Iran wollte Trump ermorden. Und das war als Rache für die Ermordung von der iranische General Soleimani in 2020. Also wer weiß, vielleicht hat er Angst, dass wenn er das irgendwas nicht macht, dann hat er Angst um seine Sicherheit persönlich. Aber das bleibt auch im Hinterkopf.
Ich glaube aber tatsächlich, dass die Nähe, die Trump und Netanyahu haben, tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor an dieser Stelle ist. Und ich glaube auch, dass ihn der Erfolg in Venezuela natürlich auch ermutigt hat zu sehen, guck mal, was ich mache. Und das ist immer auch so ein Modus operandi bei Trump zu sagen, ey, das hat sich bislang keiner getraut. Und das hat er in dieser Ansprache nach dem Beginn dieses Angriffs ja auch so dargestellt. Ich tue das, was sich über Jahrzehnte keiner vor mir, kein Vorgänger getraut hat.
Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems, Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead.
Das ist so ein bisschen auch dieser, ich mach's nur, weil alle gesagt haben, das wird riesen Folgen nach sich ziehen und solche Sachen, das ist mir doch egal, ich mache es dennoch, weil ich glaube, hier eine Chance zu sehen. Und ich denke, diese ganze Liste von, wie du sagst, Kai, von Gründen, warum es jetzt notwendig ist, um es auch den Amerikanerinnen und Amerikanern zu verkaufen, von Raketenprogramm bis Atomprogramm. Und wir müssen das an dieser Stelle auch, glaube ich, einmal kurz festhalten, dass der Iran keine Atomwaffen bekommt, ist absolut
im Interesse aller.
Ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dass das ein absolutes, furchtbares Unrechtsregime ist und dass keiner Ali Khamenei nachtrauern braucht, ist auch ein anderer Aspekt. Die Frage ist nur, ob jetzt dieser mächtige Militärschlag und danach dreht sich alles ausreicht. Da habe ich große Zweifel, denn was wir jetzt in den ersten Tagen und Stunden dieses Angriffs sehen, ist, dass das Risiko eines Flächenbrandes in der Region sehr, sehr groß ist. Denn Iran ist eben nicht Venezuela. Die haben sich darauf vorbereitet nach der Operation Midnight Hammer im vergangenen Jahr. Wussten sie, sie haben auch schon Nachfolgeregelungen, die jetzt greifen für den Fall, dass Ali Khamenei eben sterben würde, eingerufen. Ein Dreierrat organisiert das erstmal den Übergang. Also, und sie haben halt die ballistischen, militärischen Möglichkeiten da sehr viel. Wir sehen jetzt auch schon die Hisbollah-Miliz, was davon übrig geblieben ist zumindest, versucht einzugreifen, hat Israel angegriffen. Die Israelis greifen jetzt im Libanon an. Insofern, da gibt es so viele Variablen, die jetzt in der Luft sind, wo man sich fragt, Trump lässt jetzt quasi sein komplettes Militär von der Kette und sagt aber schon, wir bomben euch den Weg frei, den Rest aber, den Regime-Change, den Wechsel, den ihr ja wolltet, ja, den müsst ihr jetzt bitte, liebe Iranerinnen und Iraner, den müsst ihr jetzt erledigen. Und das ist die historische Chance, die wir euch bieten. Und ich glaube, für sich selber sieht er da auch die historische Chance, einzugehen in die Geschichte als der US-Präsident, der dieses Böse aus der Welt geschafft hat, so sieht er das, denke ich. Und
es gibt ja auch Feiern weltweit, dass dieses Regime jetzt oder der Kopf des Regimes, und es wird ja als Enthauptungsschlag auch bezeichnet, dass der zumindest weg ist. Nur die Frage ist, was passiert jetzt darunter? Die Revolutionsgarden haben eine völlig andere Machtbasis als das Maduro-Regime in Venezuela zum Beispiel. Eine sehr weit verzweigte Machtbasis. Und ich glaube, sie werden jetzt mit dem Rücken zur Wand stehend versuchen, da einen Flächenbrand draus zu machen und die USA und seine Verbündeten in der Region weiter zu binden oder tatsächlich da einen Flächenbrand draus zu machen. Und man sieht ja an den Angriffen auf die US-Militärbasen in der gesamten Region, also Kuwait, Bahrain, Doha, und es werden dabei auch zivile Ziele und das Geschäftsmodell einiger arabischer Staaten, wenn man sich anguckt, dass der höchste Turm der Welt offenbar kurz davor stand, mit Drohnen angegriffen zu werden, dann weiß man im Moment zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht, was daraus noch entstehen kann.
Man sieht auch, es gab ein sehr kurzes Telefoninterview mit der New York Times am Sonntag, wo die Reporters haben auch geschrieben, dass es war ziemlich klar, dass Trump hat nicht eine klare Vision für was dann kommt zunächst. Wie du gesagt hast, Ingo, er hat die Demonstranten gesagt in seinen True Social Post, das ist eure große Chance, nimm das jetzt, tu was damit. In diesem Sinne, er hat, also the regime changes irgendwas, das hat nie geklappt für die Amerikaner. Wir haben zahlreiche Beispiele im Nahosten von Irak, Iran, in Afghanistan, also 20 Jahre lang haben die versucht, eine Regierung, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, und die Taliban sind zurückgekommen. Also, und das war mit Boots on the ground. Das das war mit einer Commitment von Soldaten jahrelang. Also er benutzt, und zwar auch klar in diesem Interview, Venezuela als ein Beispiel. Er fand das wirklich toll, er fand das ein großer Erfolg, wie das gelaufen ist. Dass sie sind einfach rein und raus gegangen, dass Maduro war raus, dass alles scheint mindestens im Moment zu funktionieren mit der Nummer zwei, dass kein einziger Leben von amerikanischen Soldaten verloren ist. Wir wissen schon, dass das ist nicht der Fall dieses Mal, dass drei Soldaten, US-Soldaten sind ums Leben gekommen und dass der Pentagon sagt, dass mehr sind erwartet. Insofern, es ist ein bisschen unglaublich, wenn er sagt, ich bin die einzige Präsident, der eigentlich hat der Mut, das zu machen. Es gibt einen Grund, warum es das nicht Mut ist. Ein Grund, warum andere amerikanische Präsidenten haben das nicht gemacht. Und das ist genau diese Situation. Was kommt zunächst? Besonders, wenn man kein Boots on the ground hat. Besonders, wenn man will nicht involviert sein in eine lange, was man immer, wir haben schon von Forever Wars, ewig Kriege und gesprochen haben. Und man will nicht diese lange Commitment in Ausland, weil seine Basis hat keinen Appetit dafür.
Ja, und ich glaube auch, das Risiko, dass dieses Regime natürlich mit Klauen und Zähnen versuchen wird, nach dem Motto, wenn wir jetzt hier schon untergehen, dann reißen wir alle mit, aber sich irgendwie vielleicht auch über Monate noch halten wird und dabei aber währenddessen dieser Zivilbevölkerung im Iran, die Trump jetzt aufruft, das ganze Regime einstürzen zu lassen, dass das eher die Gefahr natürlich birgt, dass die jetzt noch härter innerhalb des Iran gegen Dissidenten, gegen Opposition, gegen was auch immer, wer auch immer versucht, jetzt aus der Deckung zu kommen, blutigst niederzuschlagen. Und das ist dann wiederum etwas, wo Trump dann sagen wird, ja, das habe ich nichts mit zu tun. Und ich habe den Eindruck, vielleicht hat auch Donald Trump diesen Geschmack gefunden, in Anführungsstrichen, an diesen Möglichkeiten, die das Militär, Geheimdienste und Cyberkriegmöglichkeiten dem amerikanischen Präsidenten mittlerweile in die Hand geben, zu nutzen. Natürlich hast du recht, Schiff, wenn du sagst, das hat aus guten Gründen kein Vorgänger von Trump so jemals versucht. Aber vielleicht hatte auch niemand so die Möglichkeiten mittlerweile durch Satelliten, durch Internetspionage, also
AI.
AI, genau, künstliche Intelligenz. Also, und die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, was ist, wenn ein Donald Trump da jetzt quasi Geschmack dran findet und sagt, naja, wir haben jetzt schon erste US-Opfer, aber grundsätzlich ist das jetzt mein Modus operandi, an irgendwelche Konventionen oder internationales Recht oder an was auch immer bin ich sowieso nicht gebunden. Das ist mir alles egal. Ich mache aus der Sicht des Stärkeren das, was ich will. Ja, dann werden wir wahrscheinlich in Zukunft öfter über solche Operationen reden müssen.
Ja, aber es ist interessant, was du sagtest, Jeff, zu Boots on the Ground. Also, dass ja klar ist, dass Trump keine US-Soldatenstiefel in Anführungsstrichen in den Iran schicken wird, um genau diese Forever Wars, von denen ja die MAGA-Bewegung immer geredet hat, um genau die zu vermeiden. So, es gibt aber eigentlich kein historisches Beispiel dafür, dass Regime-Change irgendwie funktioniert hat ohne Boots on the Ground. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Du hast Afghanistan angeführt, da hat ja Regime-Change anfangs zumindest funktioniert. Also man hatte aber Verbündete am Boden mit der sogenannten Nordallianz. Die haben dann mit US-Hilfe die Taliban sozusagen das Regime hinweggefegt und die waren dann weg, aber waren halt nie ganz weg. Und obwohl dann für 20 Jahre dieser große internationale Einsatz kam, sind sie dann tatsächlich zurückgekommen 2021. Insofern bin ich gespannt. Ich glaube auch, dass Trump wahrscheinlich im Kopf hat, mit allem, was wir zur Verfügung haben, militärisch, geheimdienstlich, mit künstlicher Intelligenz, und dass wir mit diesen wirklich chirurgisch, klinisch reinen Schlägen möglichst wenig Opfer, maximalen Erfolg erzielen. Und das mag an der einen oder anderen Stelle tatsächlich funktionieren. Vielleicht in Venezuela weiß man aber auch noch nicht, wie es politisch weitergeht. Und erst recht nicht in einem Land wie dem Iran und in einer Region wie Nahost, wo ja die Dinge wahnsinnig kompliziert einfach sind und es US-Verbündete dort gibt mit den arabischen Staaten, die aber auch nur zum Teil Interesse daran haben, dass die US da jetzt vollkommen sozusagen die Fäden in der Hand halten und Netanyahu, der, wie Ingo, glaube ich, richtig sagt, in die Geschichte eingehen will, der jetzt die Chance sieht, im Iran ein Israel-freundschaftlich gesinntes Regime zu installieren. Das ist ja auch verständlich aus israelischem Sicherheitsinteresse, weil es von Feinden als ja fast einzige Demokratie in der Region ja umgeben ist. Aber es ist im Moment nicht vorhersehbar, aber es könnte sein, dass Trump da unterschätzt, was so ein auch, wenn es auf den ersten Blick wie ein großer militärischer Enthauptungsschlag und Erfolg aussieht, was das noch für die USA bedeuten kann.
Ja, wenn ich skeptisch auch wäre, würde ich auch sagen, dass dieser Krieg ist auch eine super Ablenkung von den Epstein-Files. Also es gibt immer mehr Info, da rauskommt über Trumps Beziehung mit Epstein. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, dass er würde irgendwo im Keller verstecken und nie wiedersehen. Und das ist ein bisschen auch, was er gemeinsam zusammen mit Netanyahu hat, dass Netanyahu hat auch Feuer zu Hause. Es ist auch ein Wahlkampfjahr, es ist ein Wahljahr für Netanyahu. Wie wir wissen, Trump war letztes Jahr vor der Knesset und hat der Präsident gefragt, ja, kannst du ihm einfach begnadigen? Also er hat seine eigenen Probleme zu Hause. Und wenn das so eine Situation innerhalb eines Kriegs, dann es gibt eine größere Chance, dass die ganze Bevölkerung steckt sich hinter der Regierung. Und das ist bestimmt irgendwas, das Netanyahu hofft. Aber ich glaube, für Trump ist es ein bisschen schwieriger, wenn man mindestens die neueste Umfrage sieht von den letzten paar Tagen. Es gibt also mindestens also ein halb-halb, wo halbe die Leute gefragt sagen, dass die sind dafür und die andere Hälfte also dagegen. Aber also gab es eine neue von Reuters gestern, wo 39% die Befragte haben gesagt, die sind dagegen und nur 30 waren dafür. Also wie das rüberkommt mit die Amerikaner und glaube ich, also mindestens klar, also es ist auch ein bisschen split auf Partisan Lines. Also wenn ich mit Freunden zu Hause spreche, diese haben eine Angst, die fragen sich warum, verstehen nicht, was der große Grund dafür war, weil es kam für viele Leute ein bisschen aus nichts. Es war eine Sache, wir haben gerade Maduro rausgeholt, warum sind wir jetzt in Iran, was ist da los? Und wie wir gesagt haben, der Magebasis ist auch ein bisschen gesplittert zwischen Trumps Unterstützer, die wollen keinen, die haben ihn tatsächlich gewählt, weil die keinen Forever Wars mehr sehen wollten. Besonders also eine Seite von die Make America Great Again, die MAGA-Basis, die heißt America First. Die sind mehr dafür. Andere, also von die Basis, also unterstützen Trump, egal, finde ich, ein bisschen, was er tut. Aber das ist auch nicht ohne Risiko für Trump, auch zu Hause.
Ja, und damit sind wir schon direkt in der Diskussion um die innenpolitischen Auswirkungen dieses Angriffs gekommen. Ich muss gestehen, Jeff, ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump nur um von den Epstein-Akten abzulenken, diesen massiven Krieg vom Zaun bricht. Das war nämlich ja auch ein ganzes Manöver, das jetzt nicht in der letzten Woche aus der Schulter irgendwie gestemmt wurde, sondern monatelange, wochenlange Koordinierung und Vorbereitung auch mit den Israelis zusammen. Das ist ja ein gemeinsamer Angriff. Deswegen halte ich das ein bisschen, also nur um von den Epstein-Files abzulenken, ist es ein probates Mittel natürlich immer irgendwo eine Operation im Ausland zu machen, um von innenpolitischen Problemen abzulenken.
Erinnert mich an einen berühmten Film, Wag the Dog, also wo ja quasi ein Krieg erfunden wurde, nur um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Das nur als Schlenk.
Ja, nein, absolut. Und das ist in den USA auch genau das Schlagwort, das jetzt die ganze Zeit fällt, Wag the Dog. Ist das ein Wag the Dog-Moment?
Das wird tatsächlich so diskutiert.
Ja. Und ich glaube allerdings, meine persönliche Meinung ist, das ist irgendwie eine Nummer zu groß, weil es eben nicht nur so ein einzelner kurzer Schlag war wie jetzt oder ein größerer Schlag auch limitiert, aber vielleicht auf das Atomprogramm oder so, sondern so umfassend.
Also du meinst, Trump genießt die Ablenkung, aber das ist nicht da.
Es ist, wenn man so will, ein Nebeneffekt. Und ich meine, muss man sich auch nochmal vor Augen führen, in dieser Folge hätten wir Material gehabt für 10 Folgen ohne diesen Angriff. Vergangene Woche war die längste State of the Union Address-Rede, die es je gab. Es gab, wie du sagtest, die Anhörung vor Kongressabgeordneten von Bill und Hillary Clinton. Es gab grünes Licht für den großen Medienmerger zwischen Paramount, der sozusagen die Warner Brothers Studios und alles, was damit zusammenhängt, übernehmen wird, was auch Auswirkungen auf den Journalismus in den USA hat, weil CNN zu Warner Brothers gehört, wie die jetzt, denn der Chef von Paramount ist ein enger Trump-Vertrauter. Also Sachen, alles Themen, die genug Stoff geboten hätten, und das wird alles, ist Schnee von gestern, ist alles weggedrängt, natürlich von diesem epochalen Ereignis. Man kann es, glaube ich, gar nicht anders beschreiben, denn das ist etwas, was seit Jahrzehnten, Khamenei war seit
89.
Ja, seit fast 4 Jahrzehnten an der Macht, und es war immer ein Sponsor von Terrorismus in der Region vor allem, aber eben auch weltweit. Und ja, das ist wirklich eine Auswirkung, von der wir jetzt gar nicht überschauen können, wie weit, welche Kreise das ziehen kann. Aber um jetzt auf die USA zu blicken, du sagst, die Make America Great Again Basis wollte eben nie diese, damit hat Trump auch Wahlkampf gemacht, diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Abenteuer abroad, ja, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, hat sich innerhalb der Basis von Trump das so ein bisschen gespalten. In die einen, die wie Tucker Carlson oder Marjorie Taylor Greene, die wir oft zitiert haben, die sagen, das ist nicht, was wir bestellt haben, was soll das? Aber es gibt eben auch diese andere Seite und dieses andere Lager, das sagt, und das so argumentiert Trump ja auch, das ist auch America First. Unsere Interessen in dieser Art und Weise in der Welt zu vertreten, das wäre jetzt respektiert werden von allen, dass alle wirklich Angst haben in gewisser Weise, weil wir eben notfalls, wenn wir glauben, das tun zu müssen, auch zuschlagen. Und die sagen, ja, das sind auch unsere Interessen, die gewahrt werden. Dein Vater, Jeff, hat immer gesagt, wir werden nicht mehr respektiert und nur rumgeschubst. Ich glaube, das ist jetzt zumindest ein Argument, das weggeräumt ist. Zu welchem Preis, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Also es ist, glaube ich, eine Gratwanderung auch für ihn, ne? Also zwischen diesen beiden Lagern. Und ich habe jetzt extra für euch nochmal in die nationale Sicherheitsstrategie reingeguckt, weil man ja da immer nach Anhaltspunkten sucht, wie so die Politik der USA in den nächsten Monaten, Jahren aussehen könnte. Und natürlich steht da irgendwie drin, wir wollen diese Forever Wars, also diese endlosen Kriege, die Trump ja Biden, Obama und so weiter vorwirft. Das wollen wir alles nicht mehr. Gleichzeitig steht da aber zum Beispiel beim Punkt Nahost drin, ich zitiere mal, wir wollen verhindern, dass eine feindliche Macht den Nahen Osten dominiert, seine Öl- und Gasversorgung und die Nadelöhre, durch die sie fließen. So, also das heißt quasi feindliche Macht, Iran. Wir wollen nicht, dass die diese Region dominieren, auch den Verbündeten Israel natürlich bedrohen. Also das ist ja schon die Andeutung. Macht euch darauf gefasst, dass wir weiterhin in der Welt eingreifen werden. Im selben Atemzug wird dann aber auch nochmal gesagt, wir wollen aber gleichzeitig diese Forever Wars, die unendlichen Kriege, vermeiden, in die wir uns in der Region festgefahren haben. Also das beschreibt, glaube ich, diese Gratwanderung ganz gut. Aber was Trump mit dieser Operation Epic Fury ja endgültig klargestellt hat, ist, dass ihn eben nicht mehr nur die eigentliche Hemisphäre, die westliche Hemisphäre, der Hinterhof sozusagen interessiert. Da ist ja die Monroe-Doktrin extra nochmal angesprochen.
Oder die Donroe-Doktrin, wie er es jetzt nennt.
Genau, also wozu ja Venezuela gehört, wozu offenbar auch Grönland ja eine Zeit lang zumindest gehörte nach Dafürhalten der USA. Aber das, und das hat Trump ja auch gesagt, der Iran bedroht letztlich irgendwie auch uns, die USA. Und deshalb mussten wir da eingreifen. Das ist von der Argumentation nicht so weit weg von Obama und Biden, würde ich mal behaupten. Aber ich bin gespannt, ob das jetzt, ob damit jetzt für immer klar ist, die USA sind weiterhin Weltpolizist, in Anführungsstrichen.
Wenn es zumindest glasklar im Interesse der USA ist. Und das ist natürlich die Frage, die Weltmächte haben immer im eigenen Interesse operiert. Ja? Und immerhin, wenn wir angucken, auch der Einmarsch im Irak 2003 und all diese Geschichten, das war immer klar, wir machen es, weil wir das wollen. Immerhin hat man aber früher zumindest den Anschein gewahrt und die Institutionen respektiert und versucht, Verbündete an Bord zu holen. In Libyen der Einsatz auch, nur mit den Europäern zusammen, gemeinsam irgendwie. das scheint jetzt irgendwie vorbei zu sein. Also wir machen es, weil wir es können und weil wir es wollen. Und alles, was im Interesse Amerikas ist, America first. So wird es ausgelegt.
Ja, wenn man überlegt, der Irakkrieg in 2003 und wie Colin Powell, der damalige Verteidigungsminister, saß vor der UNO und hat alle erzählt, warum es notwendig war, für die US ins Krieg zu gehen mit Irak, und hat alle versucht, auf seine Meinung, auf seine Seite zu bringen mit Bilder von unten. Und also da, das war eine andere Zeit. Also jetzt braucht Trump nicht mehr die Unterstützung von der Welt, aber auch nicht vom Kongress. Wir haben gerade, also in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen über der Entscheidung von der obersten Gerichtshof wegen Trumps Zöllen. Aber wie wir gesagt haben, das geht nicht nur um Tariffs, um Zoll, das geht auch um Trumps Macht und der Macht von der Exekutivbranche. Und also die Zöllen müssen erstmal durch Kongress gehen. Genau wie, das ist auch eine wichtige Verantwortung von Kongress, ist the power to declare war. Und also diese Kriegsbestimmung hat Trump gar nicht durch Kongress gegangen. Manche sagen, dass er hat das extra am Wochenende gemacht, weil Kongress, er könnte nicht Kongress fragen, die waren nicht in Session. Und diese Überschreitung von seiner Macht sehen wir immer wieder, dass er tut und macht, was er will, wenn er will, ohne einen Konsensus zu haben, egal ob das von der International Community ist oder von seinen eigenen Abgeordneten.
Das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Das eine ist eben quasi das Okay der internationalen Gemeinschaft einzuholen. Und kann man auch sagen, da haben wir auch schon oft in Folgen drüber gestritten, Jif. Du hast immer gesagt, naja, aber wenigstens haben sie den Anschein gewahrt und dann trotzdem gelogen. Ich habe manchmal argumentiert, naja, dann ist es doch fast ehrlicher, in Anführungsstrichen, gleich das zu machen, was man will und nicht erst nur eine Fassade aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig kann man aber auch natürlich sagen, es dient auch dem Schutz dieser Institutionen und auch der Anerkennung von internationalem Recht und Normen, wenn man zumindest die Fassade aufrechterhält und zumindest für die, die nicht in der Lage sind zu tun, was sie wollen, dass sie sich zumindest daran halten. Aber ich will mich da gar nicht auf die eine oder die andere Seite schlagen. Wir sehen jetzt, wie du vollkommen richtig sagst, Jif, einen Präsidenten, der sagt, das gilt für mich sowieso alles nicht. Und jetzt führt es eben zur Frage, gilt für mich internationales Recht sowieso nicht, aber auch nationales Recht. Und es ist dieser War Powers Act, wie du sagst, da haben ihn vergangene Woche auch republikanische Kongressabgeordnete nochmal explizit daran erinnert, bei diesem ganzen Aufmarsch rund um den Iran. Krieg erklären, das darf nur der Kongress. Das kannst du nicht einfach so machen. Man kann bei diesen ganzen Operationen, die Präsidenten immer wieder gemacht haben, ne, von Militärschlägen hier und dort, immer argumentieren, war das jetzt ein Krieg oder war das nur eine Operation in dem Sinne. Aber hier hat Trump selber bei seiner Ankündigung gesagt, dass wir ziehen hier in den Krieg. Und es ist so ein fast schon wie eine Art Affront, den er da dem Kongress entgegenschlägt. Ihr könnt mir gar nichts.
Es gab sogar nach Venezuela ein Gesetz vor der Kongress, wo die haben versucht dann, also seine Macht, das zu machen, zu limitieren. Wieder. Und hatten auch am Anfang eine Mehrheit. Also das heißt, die hatten genug Republikaner ins Boot geholt, das durchzubringen. Und dann in die letzte Minute, wegen Druck von Weißen Haus, von Trump und Vance, haben die zwei Republikaner, die wollten mitstimmen, haben sich zurückgehalten. Insofern, das ist nicht durchgegangen. Aber wie man sieht, das ist wirklich, Trump hat diese Mehrheit im Kongress, in beide Häuser, vielleicht nur bis der Zwischenwahl, was am 3. November stattfinden. Und das weiß er auch. Er weiß, dass er hat diese Mehrheit nur für noch ein paar Monate. Das kann auch noch ein Grund sein, dass er will das benutzen. Obwohl, eigentlich ist es egal, weil er brauchte nicht diese Mehrheit, seine Wille durchzusetzen, auch mit seinen zahlreichen Executive Orders.
Ich glaube ja, dass es diese Woche durchaus da auch nochmal, gut, vielleicht wird es so ein Rally Round the Flag Moment geben, ne? Also man schert sich um die Fahne und schließt jetzt erstmal oder zeigt Geschlossenheit, aber ich glaube durchaus, dass es da diese Woche noch große Fragezeichen oder zumindest von der Opposition Bemühungen geben wird, das mal in Frage zu stellen. Du kannst nicht einen Krieg hier anzetteln ohne unsere Zustimmung und
und ohne die Mehrheit würde er impeached eigentlich, würde einen Prozess wahrscheinlich geben und dafür hat er Angst.
Ja, aber es ist eine Verfassungskrise zumindest, die jetzt in der Luft liegt wieder mal, weil, wie du sagtest, der Kongress eigentlich gesagt hatte, solche wichtigen Hoheitsentscheidungen wie Zölle, wie Budget, Haushalt, aber eben auch wie Krieg, das liegt in unserer Hand. Vielleicht geht das ja auch zum Supreme Court, aber bis dahin ist die dynamische Entwicklung im Iran in diesen Tagen natürlich eine ganz andere, eine Wirklichkeit on the ground sozusagen. Was uns aber zu der interessanten Frage führt, wie sehen die Verbündeten in Europa das Ganze? Denn der Bundeskanzler wird Donald Trump besuchen diese Woche und das wird ein extrem heikler Balanceakt, glaube ich, auch für ihn.
Ja, ist es ja jetzt schon. Also wir hören aus Europa jetzt eigentlich wenig sehr, sehr laute Kritik an diesem Einsatz. Und ich glaube, dass Friedrich Merz, der Bundeskanzler, sich auch wegen seiner anstehenden Reise durchaus zurückgehalten hat. Also es ist jetzt zumindest nicht klar als Völkerrechtsbruch oder sowas von EU-Seite und auch nicht von Bundeskanzler Friedrich Merz verurteilt worden. Was die Europäer insgesamt angeht, wie so oft hört man verschiedene Stimmen und verschiedene Nuancen, zum Beispiel auch zwischen der EU-Außenbeauftragten und Kaja Kallas und der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Auch da konnte man winzige Unterschiede feststellen. Die Spanier haben sehr klar gesagt, dass sie das verurteilen. Aber sonst aus Europa habe ich jetzt Stand heute eigentlich wenig klare Kritik oder eine klare Benennung eines Völkerrechtsbruchs gehört. Was man aber natürlich in jedem Fall feststellen muss, ist, dass die Europäer sich das alles von der Seitenlinie anschauen. Und sie sind dazu verdammt, sich das von der Seitenlinie anzuschauen, weil sie in diesem Angriff überhaupt keine Rolle spielen. Sie sind nicht gefragt worden, weder von Israel noch von den USA. Jetzt kann man sagen, keine Überraschung nach all dem, was in den letzten Monaten passiert ist und dass Trump auch wenig Wert darauf legt, da die Europäer an Bord zu haben. Er hat ja zum Beispiel auch zu Beginn der Ukraine-Verhandlungen mit Russland hat er ja auch quasi über die Köpfe der Europäer und auch der Ukrainer hinweg erstmal versucht, mit Putin zu verhandeln. Und dann ist Steve Witkoff nach Moskau und dann wurde ein 28-Punkte-Katalog erarbeitet, wo die Europäer dann mit viel Mühe es geschafft haben, sich dann doch wieder so halb an den Verhandlungstisch zu bringen und das Schlimmste in Anführungsstrichen zu verhindern. Und im Grunde genommen sieht man ein Echo dessen, jetzt auch. Also die Europäer werden von den USA offenbar und auch von Israel da nicht als Machtfaktor in der Region gesehen. Und ich wüsste auch jetzt nicht genau, wie sie sich da noch genau einbringen sollten. Es gibt auch viel beißende Kritik, zum Beispiel aus den USA von Lindsey Graham, den ihr sehr gut kennt, den US-Senator.
Aus South Carolina, ja.
Genau, auch der sich auch zum Trump-Freund eigentlich gemausert hat, der eigentlich klar sagt, es ist ein längerer Text und er sagt, ihr Europäer seid pathetic eigentlich. Also wie würde man das übersetzen?
Pathetic? Traurig?
Ja. Nee, ja, genau, also das ist schon ein Trauerspiel, schwach, das ihr da bietet. Wir setzen diesen Schlag an und enthaupten die Führung des Iran und töten einen der schlimmsten Kriminellen der Welt und ihr feiert das nicht? Ja, also so sagt Lindsey Graham das.
Also wir machen eigentlich das, was ihr Europäer immer fordert, nämlich so ein bisschen moralisierende Außenpolitik. Und jetzt, wo wir das tun und dieses Horrorregime da hinwegfegen, jetzt gibt es da auch noch Kritik von eurer Seite. Also es ist ja, wie ich schon sagte, keine laute, aber natürlich zwischen den Zeilen schon ein wenig. Und das wird in den USA im Moment ziemlich klar vom Tisch gewischt, als ihr Europäer habt es versäumt mit Verhandlungen. Also es gab ja mal ein Atomabkommen, was immerhin dafür gesorgt hat, dass Beobachter dort auch im Iran die Atomanlagen besuchen konnten. Und da hat ja Trump aber schon in seiner ersten Amtszeit das quasi zerknüllt, in den Papierkorb geworfen und gesagt, das hilft uns alles nicht weiter. Darüber kann man jetzt lange diskutieren, ob das jetzt auf der einen Seite würde ich immer sagen, steht natürlich ein Völkerrechtsbruch. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch argumentieren, wenn der Iran jetzt kurz davor steht, in den Besitz der Bombe zu gelangen, dann ist das so eine große Gefahr, dass dann ein Präventivschlag in Anführungsstrichen durchaus legitim sein kann. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Debatte und deshalb glaube ich, ist die Kritik aus Europa auch nicht so wahnsinnig laut.
Und ich glaube, dass der Iran oder die USA-Delegation bei den Verhandlungen auch das Gefühl hatten, dass der Iran nur auf Zeit spielt, so ein bisschen wie Putin auch bei den Ukraine-Verhandlungen und dass man da nicht weiterkommt und dass das jetzt notwendig war und dann nicht nur mal ein chirurgischer Schlag wie im vergangenen Jahr, der ja offensichtlich, obwohl damals verkündet wurde, dass das Atomprogramm von Trump hat, das verkündet, ist jetzt Geschichte, offenbar nicht, wenn es jetzt als Rechtfertigung herhält, da nochmal diesen riesigen Angriff zu starten. Aber an dem Punkt war Trump offenbar und hat dann gesagt, okay, diese historische Chance jetzt, die wollen wir nutzen.
Aber Stichwort Europa, glaube ich, zusammenfassend kann man sagen, wieder ein Beispiel dafür, dass Europa souveräner, auch militärisch eigenständiger werden muss, um als Machtfaktor wahrgenommen zu werden, wenn es eine Rolle spielen will in der Welt, und zwar sowohl von den USA als auch von Russland.
Ja, ich glaube, Lindsey Graham würde sagen, you can talk the talk, but can you walk the walk? Also kann diese Idee, dass Europa muss mehr machen, aber Europa ist ganz klar viel mehr vorsichtig, weil die Konsequenzen sind genau vor unserer Haustür hier.
Unmittelbarer, wenn dieser Krieg jetzt eben noch Wochen dauern, Donald Trump hat gesagt, es kann noch 4 Wochen dauern eventuell und das vielleicht noch viel mehr ein Flächenbrand wird und dadurch auch eine Flüchtlingsbewegung wieder in Gang kommt, wie wir es nach dem syrischen Bürgerkrieg auch gesehen haben, dann hat Europa unmittelbarer Konsequenzen zu spüren als die USA, die ein Atlantik und auf der anderen Seite ein Pazifik entfernt sind von vielen Hotspots dieser Welt.
Ja, aber Stichwort Konsequenzen für Europa. Kai, du warst letzte Woche in Ukraine. Also ich frage mich auch, was bedeutet das, wenn, also jetzt die Aufmerksamkeit von der ganzen Welt ist am Nahosten, nicht mehr in Ukraine. Also es hat auch zu tun mit, was für Unterstützung Ukraine bekommt, wenn die ganzen Ressourcen sind jetzt auf andere Orte konzentriert. Wie sieht das aus in deiner Sicht?
Danke, Jill, dass du mir so eine komplizierte Frage stellst, weil, glaube ich, das nicht so ganz einfach ist, die Konsequenzen schon abzusehen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wenn die Konzentration abgelenkt wird von dem russischen Krieg gegen die Ukraine, dass das erstmal kein Vorteil ist. Trump hat sicher auch gemerkt, dass die Verhandlungen feststecken, dass Russland eigentlich nicht in Wahrheit nicht wirklich verhandlungsbereit ist. Und wer weiß, wie viel Energie er jetzt darauf verschwendet, das weiter voranzutreiben. Also sollten jetzt diese Woche zum Beispiel in Abu Dhabi Verhandlungen stattfinden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwo in Arabien sich jetzt russische und US- und ukrainische Vertreter treffen. Also das wäre eine große Überraschung. Man muss gleichzeitig auch sagen, das ist ein Ressourcenproblem. Also wenn jetzt die Ukraine braucht eins sehr, sehr dringend im Moment, das ist Munition für die Flugabwehr, also für die Raketen und die Drohnen, die aus Russland immer noch in großer Zahl, auch wenn der Winter jetzt langsam vorbeigeht in der Ukraine, die Energieanlagen treffen. Jetzt hat Präsident Zelensky gerade verkündet, wir haben den schwersten Winter unserer Geschichte überstanden. Und es ist aber im Grunde genommen verpufft das jetzt so ein bisschen. Und ich war tatsächlich ja mit meinem Kollegen Stefan Niemann eine Woche dort unterwegs und habe diesen Widerstandswillen, diesen ukrainischen Stolz. Und wir haben immer wieder gespürt, wie sehr das alles noch da ist. Und auch Umfragen zufolge ist es ja so, dass die Ukrainer sagen, wir müssen in jedem Fall für unsere Freiheit weiter kämpfen, weil wir erleben ja in den besetzten Gebieten, was passiert, wenn diese Freiheit weg ist. Und wenn aber diese Munition, die dringend nötig ist, um diese Angriffe abzuhalten, beispielsweise nach Israel geht, oder wenn die USA sagen, wir brauchen die für uns selbst, dann ist das auch für die Europäer ein Problem, weil die ja in den USA diese Munition und diese Waffen zum Teil jedenfalls einkaufen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, aus geopolitischer Sicht, der Iran ist der große Verbündete Russlands. Ne? Also das ist natürlich schon eine heftige Niederlage auch für Russland. Und es gab ja sogar eine Art Versprechen zwischen dem Iran und Russland geschlossenen Abkommen, dass Russland im Ernstfall dem Iran zu Hilfe eilt. Davon kann natürlich überhaupt gar keine Rede sein. Putin steht erneut als jemand in der Welt da, der eigentlich kein verlässlicher Verbündeter ist, was im Fall Syriens, beim Fall des Assad-Regimes auch schon sehr offensichtlich war und in Teilen wird es auch in Westafrika offensichtlich. Also das wird Russland natürlich schaden. Jetzt habt ihr auch nach Waffen noch gefragt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Iran Russland mit Shahed-Drohnen versorgt hat, zumindest anfangs. Extrem wichtig aus russischer Sicht, diese Rüstungsunterstützung. Mittlerweile hat Russland diese Technologie allerdings mit iranischer Hilfe übernommen und es gibt Fabriken, in denen diese Shahed-Drohnen quasi nachgebaut werden. Die heißen jetzt Geran-Drohnen und sind im Prinzip Kopien. Ich habe so meine Zweifel, ob Russland den Iran da jetzt noch so dringend braucht. Also die werden diese Produktion auch fortsetzen können, wenn der Iran seine eigenen Drohnen bei sich braucht. Also es ist ein großes Puzzlespiel und bei all dem spielt möglicherweise auch noch der Ölpreis eine Rolle, der jetzt erstmal in die Höhe schießt. Das kommt Russland dann wieder zugute. Ob das langfristig so bleibt, muss man sehen. Wir haben über Wirtschaft noch gar nicht so viel gesprochen. Was Iran ja auch als Druckmittel hat, ist die Schließung der Seewege, also Straße von Hormuz. Das ist genau das, was diesen Ölpreis in die Höhe treibt. 20% aller Öllieferungen fließen durch diese Enge. Wenn das langfristig geschlossen bleibt, bekommt die Weltwirtschaft ein Problem. Also auch da noch nicht wirklich absehbar, was an Konsequenzen da noch auf Europa, die Ukraine und Russland zukommt.
Und das führt mich abschließend eben zu der Frage, die wir anfangs besprochen haben, ob sich Donald Trump dieser ganzen Implikation, die da dranhängen, wirklich voll bewusst war oder beziehungsweise er sie nur ignoriert und sagt, wir wollen da den Erfolg, den militärischen, und ich sehe da diese Chance, diese historische, da jetzt eben was zu tun, was vor mir keiner getan hat. Und wie gesagt, bei aller Sympathie für ein Ende dieses Mullah-Regimes, ja, die Repercussions, wie es im Englischen heißt, die Folgeschäden oder der Flächenbrand, der jetzt droht in der Region, was das alles nach sich zieht, das ist jetzt komplett in der Luft und das werden wir hier in dieser Folge auch nicht abschließend klären können. Aber da habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich im Weißen Haus über den Tellerrand hinaus so abgewogen wurde und geblickt wurde, wie es vielleicht die Situation bräuchte.
Es ist auf jeden Fall, man könnte das nennen, ein Make-or-Break-Moment für Trump. Also du hast gerade über die wirtschaftliche Wirkung, wir haben in vergangener Folge über das Wort Affordability gesprochen und Bezahlbarkeit. Und Amerikaner benutzen ihre Autos mehr vielleicht als jeder andere Land. Und der Preis von Sprit ist eine große Messe von Bezahlbarkeit und Affordability. Und wenn diese Preise steigen und durch die Decke gehen, wird Trump, er muss dann eine Antwort dafür haben. Also die Finger würden alle in seine Richtung zeichnen. Also das ist auch nicht ohne Gefahr. Also er hat bestimmt das im Hinterkopf und bestimmt hat er gedacht, er könnte das schaffen. Es wird nicht so lange dauern. Er kriegt das im Griff. Aber ob das wirklich tatsächlich so ist oder ob das nur ein paar Wochen dauert oder wie lange, das wissen wir, wie du sagtest, Ingo, gar nicht.
Auf jeden Fall ein Epochenbruch, auch an dieser Stelle kann man sagen, eine epochale Entwicklung, die am vergangenen Wochenende begonnen hat und mit all den Unabsehbarkeiten, die es mit sich bringt, ist wirklich ein Thema, das uns mit Sicherheit in den kommenden Folgen sehr beschäftigen wird, Jif, und natürlich euch auch, Kai, denn es gab natürlich am Wochenende schon eine Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, die Anna Engelke und Stefan Niemann gemacht haben und die aktuellen Entwicklungen beobachtet haben. Und die kommenden Folgen, ihr kommt zweimal die Woche raus, immer dienstags und freitags, werden mit Sicherheit auch auf diesen Krieg im Nahen Osten blicken. Also überall, wo es Podcasts gibt, können wir nur empfehlen, diesen Podcast zu verfolgen und zu hören. Vielen Dank an dieser Stelle, Kai, dass du unsere Folge hier bereichert hast mit deinen Einblicken und Analysen. Und vielen Dank, dass du da warst.
Wir setzen die Kooperation fort. Nein, es ist immer eine Ehre, bei euch zu sein. Und ich freue mich auch, dass Anna und Stefan so schnell reagiert haben und eine Sonderfolge schon mal gemacht haben. Das entlastet uns hier auch wieder, dass wir nicht alles erzählen müssen. Wir könnten auch noch 3 Stunden, glaube ich, hier sitzen.
Absolut, könnten wir. Für die heutige Folge aber war's das. Vielen Dank fürs Interesse und wir verfolgen gespannt, was da im Nahen Osten jetzt weiter passiert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.